Die neue Form, das ist die blaue Blume der Gegenwartsliteratur, wann auch immer diese Gegenwart sich abspielt. Und man erwartet sie auch, nicht wahr? Nicht nur von der Auto- und Waffenindustrie werden dauernd Innovationen verlangt. Auch in der Kunst wird in regelmäßigen Abständen gefragt, bringt uns das nach vorn, was ihr uns bietet? Oder Autorinnen ringen, wie gesagt, selbst um die neue Form. Lilian Peter ist eine Autorin, die nicht den Eindruck vermittelt zu ringen, sondern eher so wirkt, als würde sie losstreunen. Ihr Buch heißt Mutter geht aus und es handelt sich dabei um Essays, die meandern, die über die Welt, das Leben, die Zukunft nachdenken. Und tatsächlich bietet sich hier die Frage an, Lilian Peter, ringen Sie denn überhaupt um die neue Form?
Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Also bei mir ist es immer so, dass ich sehr lange brauche, bis ich so die richtige Form finde für etwas. Und dann, wenn ich sie einmal gefunden habe, dann geht es aber ganz schnell. Also ich habe mehrere Jahre gebraucht. Ich wollte Essays schreiben, das war ganz lange sowas, was ich im Kopf hatte. Und bis ich dann aber die Form gefunden hatte, in der das für mich tatsächlich schreibend funktioniert, hat es ein paar Jahre gedauert. Und dann ging es aber ziemlich schnell.
Warum ist Ihnen diese Form so wichtig? Ich gehe ja immer davon aus, dass man, wenn man schreibt, das in Anführungszeichen nicht freiwillig tut, sondern da ein Bedürfnis hintersteht.
Also aus vielfachen Gründen eigentlich. Zum einen habe ich mich einfach immer tatsächlich schwer getan, irgendwie so einen ordentlichen Roman zu schreiben, wie das irgendwie so eine gefühlte Forderung des Betriebs ist. Und zum anderen hat sich daran aber auch immer ganz viel irgendwie nicht richtig angefühlt für mich. Und ich glaube, es geht für mich ein Stück weit darum, vielleicht abzuwandern aus der Geschichte und aus so alten hierarchischen Narrationsprinzipien und da was anderes an die Stelle zu setzen. Und zwar etwas, was zum einen den Schreibprozess oder auch die Herkunft des Schreibprozesses oder die Herkunft des Textes, die Herkunft meiner selbst als Schreibender mit einbezieht sozusagen oder Herkünfte im Plural vielleicht eher. Man hat ja immer multiple Herkünfte und nicht eine. Also das sozusagen nicht wegzublenden, wie das klassischerweise immer gemacht wurde, sondern das irgendwie als Teil des Schreibens selbst zu verstehen. Und dann aber eben auch rauszugehen und zu sammeln. Also ich bin eine große Leserin, ich lese sehr viel und markiere sehr viel und habe einfach nach einer Form gesucht, glaube ich, in der ich das mit verarbeiten kann sozusagen und in der man eben auch denkend sozusagen durch die Welt wandeln kann oder durch den Text wandeln kann oder so.
Denken, das ist ganz klar, dass es darum geht in diesen Texten. Das sind ja einzelne Essays und gleichzeitig sind es aber auch schon Texte, die in einem Zusammenhang stehen. Und sie erzählen durchaus auch Geschichten. Es ist jetzt nicht so, dass es ganz abstrakt ist, sondern es werden auch Geschichten erzählt. Für den Text Diebinnen im Paradies wurden sie mit dem Edith-Essay-Preis ausgezeichnet. Und da ist ja nicht nur das Stehlen-Thema, sondern auch die Figur der Mutter ist sehr präsent, wie überhaupt in diesem ganzen Band. Mutter geht aus. Was interessiert Sie denn an der Mutterfigur? Was macht die so spannend für Sie?
Vielleicht fange ich andersrum an mit der Vaterfigur, die wir ja alle kennen. Irgendwie der symbolische Vater, der große Gott, Autor, wie auch immer, der ist ja irgendwie durch die christliche Ideengeschichte uns allen irgendwie präsent. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wer ist eigentlich die Mutter, die da dazugehört? Dann gibt es natürlich so historische Figuren wie Maria und so. Aber ich habe ja auch Philosophie studiert und eine Zeit lang viel auch so deutschen Idealismus gelesen und bei denen, das sind ja sehr poetische Texte eigentlich auch, die man hervorragend lesen kann, irgendwie kann man auch mal Werbung für machen, irgendwie lest mehr Hegel, das ist sehr unterhaltsam auch teilweise und da kommen ganz viele so Figuren vor, da kommt zum Beispiel die Mutterfigur ganz häufig vor und dann immer in so Assoziationszusammenhängen von Finsternis, Nacht, das Unbewusste, das Dunkle, der Traum und solche Assoziationsketten sind dann da am Werk und ich fand das irgendwie zunehmend spannend, mir zu überlegen, wie man diese Figur, die immer historisch weggeblendet und ins Nichts sozusagen katapultiert wurde, irgendwie, wie man die selbst sprechen lassen könnte und was für Formen das vielleicht eben auch generiert. Das funktioniert eben vielleicht auch nicht in so klassischen Formen, sondern da muss man irgendwie was anderes sich überlegen.
Es gibt ja einen sehr, sehr witzigen Text, ich habe mich sehr amüsiert, einen Brief an Hegel, in dem sie einen Heiratsantrag ablehnen, den Hegel ihnen gestellt hat. Was hat Ihnen denn dieser arme alte Mann getan, dass Sie ihn nicht heiraten wollen?
Das ist eine lustige Frage. Also wenn ich jetzt aus meinem eigenen Leben sozusagen darauf antworte, dann habe ich Philosophie studiert, immer in Zusammenhängen, zufälligerweise, das habe ich mir nicht so ausgesucht, es war einfach so, die so ganz krass klassisch total misogyn waren und ich kam da gar nicht mit zurecht und habe eigentlich erst Jahre später, lange nach dem Studium, mal irgendwie nochmal Hegel rausgegriffen habe und zwar andere Texte gelesen habe, als die, die man im Studium gelesen hat, nämlich eher so die sogenannten unwichtigeren Texte oder so.
Was ist das zum Beispiel?
also so historische Texte, also zum Beispiel die Geschichte der Philosophie oder also, weil im Studium ging es immer nur um die Logik und alles ist immer das reine Denken und das andere zählt eigentlich gar nicht mit sozusagen. Und ich habe irgendwann gedacht, das stimmt doch nicht, das ist doch totaler Quatsch. Also die ganzen Metaphern, die da am Werk sind, die sind ja Teil dieses Denkens. Und habe eigentlich erst mit Hilfe dieser nochmaligen Lektüren dann irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt verstehe ich irgendwie allmählich, was da abging. Und naja, und bei Hegel geht es eben immer darum, eigentlich so ein bestimmtes Sprechen, das er eben als traumgleich, als weiß ich, zu Natur verbunden, zu weiblich, keine Ahnung, irgendwie konnotiert, das einzuschließen eigentlich in seinem großen Haus der Geschichte, also ins Innere einzuschließen sozusagen. Und ich wollte mich nicht so gern in so ein Haus einschließen lassen als Geehelichte. Ja.
Zukunft schreiben ist ja das Thema dieser Sendung und um Zukunft geht es auch immer wieder in Ihren Texten, auch in diesem Brief an Hegel. Da sagen Sie ja zum Schluss, die Frage, wie viel Literatur Sie, Herr Hegel, aushalten können, ist auch die Frage, wie viel Zukunft Sie aushalten können. Warum hat die Literatur in der Vorstellung von Zukunftsfähigkeit vielleicht, die Sie entwerfen, so viel Gewicht?
Ich glaube, weil es in der Literatur eben gerade nicht darum geht, eine kontinuierliche Geschichte mit einem einzigen Ausgangspunkt zu erzählen, die man von vornherein durchrechnen kann sozusagen, sondern weil es da ganz vielfach darum geht und darum gehen kann, dass das Unbekannte hereinbrechen darf. Und das ist ja auch im Schreiben selbst so. Also das kennt, glaube ich, ja wahrscheinlich jeder, der schreibt, dass man sich nicht hinsetzt und man weiß vorher schon genau, was man schreiben will. Und genau so schreibt man es dann auch hin, sondern da ist ja ganz vieles am Werk, was unbewusst ist, was mitschreibt oder es schreibt aus mir oder so. Und vielleicht geht es darum, irgendwie das, was man nicht berechnen kann, dass das hereinbrechen darf. So vielleicht.
Und das ist auch gesellschaftlich möglicherweise wichtig, nicht nur im Erzählen, genau, sondern gesellschaftlich vielleicht auch wichtig, Möglichkeiten zuzulassen.
Genau, weil es eben, glaube ich, generell darum geht, andere Narrationsprinzipien zu finden und zu entwerfen, die eben zum Beispiel nicht mehr hierarchisch funktionieren, sondern mit der Idee der Nachbarschaft zum Beispiel, das kommt ja auch in den Texten teilweise vor, dass gleichberechtigt verschiedene Elemente nebeneinander bestehen dürfen und sich miteinander verbinden dürfen, ohne dass eins irgendwie über dem anderen steht. Also dass nicht wie früher klassischerweise der Autor irgendwie auf seinem Thron sitzt und dann das Erzählte gehorcht ihm, sondern dass man es eben nachbarschaftlich denkt, sozusagen nicht hierarchisch.
Was bedeutet das konkret? Sie machen das sehr konkret. Sie beziehen es auf Europa und sagen, die Traurigkeit Europas ist, dass es sich so auf die Institutionen stützt und nicht auf das Prinzip von Nachbarschaft. Was wäre der Unterschied?
Also das war jetzt konkret ein Gedanke, der sich auf diese Griechenland-Krise bezog und die Finanzkrise generell, dass es einfach eine größere Form von Solidarität gibt auf allen Ebenen und nicht irgendwie ein Finanzoberhaupt, das anderen Ländern sagt, was sie vermeintlich falsch machen oder wo sie zu kindisch oder zu weibisch oder wie auch immer agieren. Weil das sind ja immer so Konnotationen, die da mitschwingen. Also du warst zu gierig nach dem saftigen Apfel und jetzt reiß dich mal zusammen, du Griechenland.
Und die Institution ist ja wahrscheinlich auch etwas, was sofort mit Starrheit, einem starren Zustand verbunden ist, assoziativ. Nachbarschaft hingegen darf jeder sein, wie er will, aber gleichzeitig ist man verbunden miteinander. Mhm. Das ist ja auch parallel zur Form des Essays, der nicht unbedingt mit Kausalketten arbeiten muss, sondern assoziativ arbeiten darf. Aber wo ist da beim Schreiben die Grenze zur Beliebigkeit? Das frage ich mich immer bei dieser Form. Das ist ja sehr schwierig, oder?
Ich würde sagen, der Essay darf das einfach versuchen und es kann schief gehen und das ist auch in Ordnung. Dann geht es halt schief, kann passieren, macht nichts, würde ich sagen. Also vielleicht schießt man manchmal übers Ziel hinaus, das ist aber den Versuch wert.
Vielleicht können Sie uns ja nochmal sagen, wie das eigentlich entsteht, dieses Schreiben. Das ist an Ihren Texten so spannend, dass man eben mit sehr ungewöhnlichen Kombinationen, Gedankenkombinationen konfrontiert ist und dann immer erstmal sich einmal schüttelt und denkt, was ist das jetzt? Also ich habe ein Beispiel aus dem Essay Neigen heißt nicht beugen oder Äpfel für Pater Ambrosius und der fängt mit zwei Motti an und dann kommt ein kurzer Abschnitt, das Unwahrscheinliche ist nie der Anfang, aber hinterher ist jeder Anfang unwahrscheinlich gewesen. Verbirgt sich denn nicht in jedem Buchstaben ein Traum? Wie kommt man auf so eine Fügung? Wie entsteht
Keine Ahnung,
sowas?
Die kommt irgendwie so aus einem raus. Gute Frage, ja, kann ich tatsächlich nicht so richtig beantworten. Also bei mir entsteht sowas, wenn ich in so einem ganz super guten Schreibflow bin und sehr konzentriert bin, dann kommen einfach solche Sätze.
Aus denen dann was entsteht.
Aus denen dann was entsteht, genau. Und ich brauche aber tatsächlich sowas auch. Ich brauche dieses Moment, dass das einfach so passiert, um dann weitermachen zu können. Und natürlich setzt man sich nicht hin und nimmt sich vor, jetzt passiert bitte sowas, so, sondern da ist natürlich sehr viel am Schreibtisch sitzen und so weiter erforderlich, wo gar nichts passiert. Und dann irgendwann aber, wenn man lang sich mit bestimmten Lektüren vielleicht beschäftigt oder auf so bestimmten Bahnen zu denken, zu schreiben versucht, dann kommt irgendwie mal sowas. Also ich freue mich dann immer selber total, bin dann selber überrascht und denke dann, ja, ach schön, ja, damit kann ich jetzt weitermachen.
Ja, und das ist dann das sogenannte Neue, was auf einmal da ist und aus heiterem Himmel kommt. Ja. Liegt das auch daran, dass Ihnen solche Fügungen einfallen, weil Sie ja interdisziplinär ausgebildet sind? Sie haben gesagt, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben auch Klavier- und Musikwissenschaften studiert. Hilft Ihnen das beim Schreiben?
Könnte ich mir vorstellen, also weil ich immer sehr vielgleisig und schon unterwegs war und mich auch für verschiedenste Sachen interessiert habe. Und ich glaube, durch das Klavier und die musikalische Ausbildung denke ich sehr musikalisch oder sehr stark auch in rhythmischen Kategorien oder schreibe auch sehr stark auf eine gewisse Weise musikgetrieben oder so. Also wie es klingt, spielt für mich immer eine riesige Rolle. Also wie gesagt, ich glaube, alles, was einen gemacht hat als schreibende Person, fließt ein in die Art, wie man schreibt. Und ich habe versucht in diesem Buch, das eben explizit zu machen sozusagen und nicht zu verstecken.
Sie zitieren einmal die Schriftstellerin Inis Marci, die ja auch mit Essays bekannt geworden ist. Da sieht man, dass diese Form manchmal doch helfen kann, zu publizieren und zu veröffentlichen. Und Inis Marci zitieren Sie mit dem Satz, Erzählen ist Krieg. Was meint das in Ihrer Lesart? Und ich schließe gleich eine Frage an. In diesen Zeiten, ein bisschen pathetisch gefragt, wie schreiben um des Friedens willen?
Also tatsächlich habe ich über diesen Satz von Inis Marci total lang nachgedacht und der spukt mir immer wieder im Kopf rum und ich frage mich immer wieder, stimmt das denn eigentlich? Der hat mich damals irgendwie spontan angesprochen, als ich das eben dann auch zitiert habe in dem Text. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas dran. Es gibt auch von Teju Cole das Zitat, ich glaube aus einer Dankesrede für einen Preis, den er bekommen hat, sinngemäß. Manchmal glaube ich, dass wir hier nur Bibliotheken haben, um die drüben mit Tod überschütten zu können. So ungefähr geht dieses Zitat. Und ich glaube, dass Buchstaben und Texte nichts Unschuldiges sind. Und die sind auch nicht was, was nur in Büchern steht sozusagen, sondern werden jeden Tag produziert. Und Geschichte ist ja auch Text, der gemacht wird. Und Geschichte hat ganz viel mit Krieg zu tun und mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Und so rum, glaube ich, stimmt das tatsächlich. Ich glaube aber, dass man es auch anders denken kann. Also ich glaube nicht, dass jede Form von Erzählen Krieg bedeutet. Und vielleicht hat das auch was wieder mit diesen Formen zu tun, die man vielleicht mal anfangen müsste, irgendwie ein bisschen anders zu denken, weil, also was ich vorhin nachbarschaftlich genannt habe, könnte man auch anarchisch nennen. Also Anarchie kommt ja aus dem Griechischen und heißt einerseits die Ursprungslosigkeit, aber es heißt auch die Herrschaftslosigkeit. Also und wo Herrschaft im Spiel ist, ist ja immer irgendwie schon ein kriegerisches Moment eigentlich auch mit am Werk. Und in der Idee der Anarchie gibt es das der Idee nach zumindest aber erstmal eigentlich nicht. Auch wenn das so populär immer, die Bild-Zeitung dann immer von den Chaoten spricht und das gerade mit kriegerischen Auseinandersetzungen assoziiert, aber das ist überhaupt nicht die Idee der Anarchie eigentlich.
Lilian Peter über ihr Buch Mutter geht aus. Die Essays sind im Verlag Diaphanes erschienen. 224 Seiten, 20 €.